Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wir wollen heute über Dissoziation sprechen. Nicht nur das Wort ist kompliziert, sondern das, was das bedeutet, was das für unsere Psyche bedeutet. Das ist auch ja, einigermaßen kompliziert und ich sag mal schwer, Mai Höeng, ne?
Ja, aber nach jeder Folge hoffen wir ja, dass ihr so ein bisschen Inspiration habt, ein paar mehr Informationen und dann ist es vielleicht nicht mehr so schwer.
Okay, also wir hoffen, dass natürlich Inspiration bei euch hängen bleibt und irgendwie eine gewisse Art von Aha-Erlebnis auch. Ihr seid bei Achtsam. Mai Höeng ist Verhaltenstherapeutin, sie ist Psychologin, sie ist Frau Doktor, sie ist Autorin und ich bin froh, dass du da bist. Wie immer herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ja, schön auch, dass du da bist, Jane.
Ich bin Moderatorin, Autorin und freue mich jedes Mal, mit euch hier zusammenzukommen, mit euch allen. Denn wir haben ja mittlerweile eine sehr große und zauberhafte Achtsam-Community. Ihr schreibt uns auch unter achtsam@deutschlandfunknova.de. Vielen Dank für den vielen Input. Und ja, dann mal Butter bei die Fische, wie man so sagt. Wir tauchen mal ein in dieses... Ja, schon tiefe Thema, ne? Bei uns geht's nicht nur so um Feel-Good-Themen, auch um schwierige Themen, die packen wir an. Was bedeutet denn Dissoziation überhaupt, Mai Höeng?
Also im Grunde genommen ist Dissoziation eine Bewältigungsstrategie unseres Körpers und da wird dann quasi vom Bewusstsein etwas abgespaltet. Also das kann sich dann so anfühlen, dass bestimmte Aspekte verzerrt werden oder auch nicht wahrgenommen werden und das kann sich auf die Wahrnehmung der eigenen Person beziehen, auf eigene Gefühle, Körperwahrnehmung oder auch die Wahrnehmung der Umwelt und das hört sich jetzt alles ein bisschen ja noch abstrakt an, wir werden aber auch noch später weitere Beispiele liefern. Aber im Grunde genommen ist diese Dissoziation eine Schutzfunktion quasi unseres Körpers.
Also unser System macht so eine Notabschaltung.
Genau, richtig, ja. Und man kann das halt an unterschiedlichen Merkmalen oder auch Symptomen erkennen. Das kann zum Beispiel sein, dass man selbst das Gefühl hat, man nimmt den Körper ganz anders wahr. Also bestimmte Körperteile fühlen sich anders an, vielleicht viel dumpfer, schwerer oder auch, dass die Proportionen irgendwie anders sind, als würde das irgendwie nicht zu einem gehören. Das kann wirklich auch dahingehend sein, dass man Erinnerungslücken hat, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Aber halt, wie gesagt, ne, die eigene Person und auch die Umwelt irgendwie anders wahrnimmt. Also wie so in Watte gepackt, sagen mir ganz, ganz viele PatientInnen, wenn sie das erleben. Oder auch unter so einer Glasglocke, dass alles sich so dumpf anfühlt, abgeschnitten, irgendwie auch unwirklich. Manche sagen auch, dass es irgendwie so im Film ist oder man hört auch dann irgendwie anders oder sieht dann vielleicht auch verschwommen, gedämpfter und so oder wie so durch einen Tunnelblick nimmt man alles wahr und auch das Raum- und Zeitgefühl kann sich verändern.
Wow, aber was ist denn meistens passiert, wenn sowas passiert? Also es ist ein Kontinuum, wir sprechen da gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber über das Kontinuum, aber ganz kurz nochmal, sind es dann Traumata, die passieren oder Schocks oder wie kommt es dazu?
Ja, in der Regel ist es so, wenn Menschen sehr starke dissoziative Zustände so entwickeln, dann ist es eine Reaktion auf traumatische Erfahrungen. Und im Grunde genommen ist es ja wirklich ein Wunder von unserem Körper, dass er einen Mechanismus gefunden hat, dass er sagt, okay, das ist so krass, dann dämpfen wir halt alles mal. Ja, und das schafft der Körper einfach. Und mich fasziniert das immer wieder, wenn ich so sehe, was der Körper alles für Mechanismen findet, damit er einfacher durch diese schwierige, belastende Situation durch kann. Das Problematische daran ist halt, dass oft auch Jahre nachdem das traumatische Erlebnis passiert ist, dass halt diese Reaktion noch erfolgt. Und das ist dann auch der Grund, warum PatientInnen sich zum Beispiel in Therapie begeben, um dann etwas daran zu ändern.
Und dann haben wir eben schon gesagt, wie bei so vielen Themen, die wir hier besprechen in Achtsam, ist es ein Kontinuum. Also von quasi kleinen Dissoziationen im Alltag zu ganz starken pathologischen, du hast es angesprochen, nach eben Traumata und so. Fangen wir mal wirklich bei den allerleichtesten an. Die passieren ja womöglich ständig auch wegen so Kleinigkeiten.
Genau, und wir würden dann eigentlich in unserer Sprache ja niemals sagen, oh Gott, ich hatte gerade einen dissoziativen Zustand, sondern das fängt schon damit an, dass wir irgendwie mit den Gedanken abschweifen oder auch Tagträumen oder beim Autofahren zum Beispiel, dass wir dann irgendwie ankommen und wir wissen gar nicht, was zwischenzeitlich irgendwie passiert ist, weil das so automatisch war. Und man spricht da im Grunde genommen von Dissoziation, weil in dieser Situation die eigene Wahrnehmung nicht mit den eigenen Handlungen, dem Denken und den Gefühlen miteinander verbunden, also quasi quasi integriert ist und deshalb ist es so abgespalten quasi. Aber das kann alles Mögliche sein, wenn wir gerade zum Beispiel irgendwie auf dem Handy rumscrollen und irgendwie sind wir nicht bei der Sache, sondern irgendwie wo ganz woanders oder wir schauen eine Serie und sind total abgelenkt. Das sind diese Alltagsphänomene quasi von
dissoziativen Zuständen. Oder wenn wir ein Buch lesen und auf einmal merken, ich habe zweimal umgeblättert und weiß gar nicht, was da gestanden hat.
Genau.
Kennst du das auch?
Ja.
Oh, manchmal schweift man einfach so ab, aber da ist es ja dann nicht aufgrund eines Traumas wahrscheinlich.
Nein, das ist einfach bei monotonen Zuständen kann das auch ausgelöst werden oder Dinge, die wir machen, die sehr monoton sind oder automatisch abfolgen und das ist überhaupt nicht krankhaft, pathologisch und da muss man halt wirklich diese Grenze ziehen zu pathologischen dissoziativen Symptomen. Das ist dann zum Beispiel nach traumatischen Erfahrungen und da ist es halt wirklich eine Bewältigungsstrategie des Körpers mit Belastungen anders umzugehen.
Also es gibt da diese Trennlinie, sagen wir mal, von der einen Seite so ein Tagtraum, okay, kann mal passieren. Wann merke ich dann aber, oh, ich komme jetzt quasi auf die andere Seite des Kontinuums?
Ja, wir gucken da in der klinischen Psychologie immer danach, ob die Symptome dann zu Einschränkungen im Alltag führen oder auch zum Leidensdruck. Also ich meine, mal so ein Tagtraum ist ja kein Problem, aber was ja bei der Dissoziation passiert ist, es werden ja Dinge auch vermieden oder unterdrückt. Also wenn Teile der Wahrnehmung nicht da sind und man hat so das Gefühl, ich nehme alles nur so dumpf wahr oder Emotionen, man nimmt dann vielleicht diese krassen, unangenehmen Gefühle nicht so wahr, aber das bedeutet auch, dass man in der Regel positive Gefühle, angenehme Gefühle nicht mehr so wahrnimmt. Also man kann sich das ja nicht aussuchen, ne? Und das ist so eine schwierige Erfahrung. Und diese dissoziativen Symptome, die sind oft Begleitsymptome von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel posttraumatischer Belastungsstörung oder auch einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, auch Depression oder Panikstörung, also Angststörung kann davon begleitet werden.
Das ist immer so, ich habe so viele Fragen,
Wenn
ich mal gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also inwiefern kann man jetzt aber, wenn wir jetzt gerade Hörer oder Hörerin sind von diesem Podcast und dir zuhören, das ist sehr viel Information, wie kann ich jetzt damit umgehen und sagen, okay, also ich habe manchmal Tagträume, ich habe vielleicht manchmal Angst und ich fühle mich manchmal antriebslos. So, also wie kann ich mich da selbst irgendwie verorten?
Also dieses manchmal, ja, das ist immer so, wenn wir natürlich eine Diagnostik machen, ist es sehr komplex. Wir fragen dann zum Beispiel auch, gibt es andere psychische Erkrankungen? Und dann würde das halt korrelieren. Aber bei einem Tagtraum, da leidest du ja nicht. Aber wenn du zum Beispiel in starken Fällen so richtige Erinnerungslücken hast, beispielsweise du kochst etwas und dann bist du einfach kurz weg und dann verbrennst du dich. Das ist ja ganz klar, dass das dann wirklich auch gefährlich sein kann. Mhm. Und das kann aber unter anderem passieren, wenn man dann nicht mehr so da ist. Ja. Und wie gesagt, diese krasse Leere oder Taubheit, die dann auch eintreten kann, weil man einfach unter so einer Glocke ist und alles so unwirklich erscheint, das führt ja auch zu einer Belastung. Und das ist halt schon etwas so, was auch ständig auftritt. Also nicht irgendwie nur einmal die Woche, sondern so ein dauerhaftes Gefühl von so einem Abgetrenntsein.
Und was ist eigentlich, also wir haben ja eben schon gesagt, die Funktion der Dissoziation ist dir zu sagen, okay, das war jetzt zu krass, was wir gefühlt haben, wir machen jetzt Watte drumrum.
Genau, wir fühlen es dann ein bisschen weniger, also gerade in so belastenden Situationen. Und wenn wir uns nochmal die Ursprungsreaktion, die Stressreaktion von Menschen und auch Lebewesen angucken, daher kommt das nämlich letzten Endes, nämlich diese Kampf-, Flucht- oder auch Freeze-Reaktion. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben ja das sympathische Nervensystem, was für diese Kampf-, Fluchtreaktion ist. Also angenommen, wir werden angegriffen oder so oder früher ein Säbelzahn, Tiger kam, dann sind wir gerannt oder haben versucht zu kämpfen. Und dann haben wir das parasympathische Nervensystem, was für Ruhe und Entspannung zuständig ist. Neben dieser Kampf-Fluchtreaktion haben wir aber auch diese Erstarrungsreaktion, also Freeze. Und das ist eine Überlebensfunktion tatsächlich auch von Säugetieren. Die wurde in einigen Jahren auch so ein bisschen vernachlässigt, aber immer mehr, gerade bei der Behandlung von Traumata, wurde halt gesehen, wie wichtig auch dieser Teil der Reaktion ist. Und bei Raubtieren ist es so, die suchen sich instinktiv ja eher bewegende Lebewesen, die sie angreifen. Ne? Und wenn das Tier, also die Beute quasi dann mit Erstarrung reagiert, dann täuscht es dem Angreifer quasi vor, dass die Beute bereits tot ist. Und sollte das Raubtier seine Beute zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt an einen anderen Ort zum Verzehr irgendwie verschleppen, könnte dann quasi, ich stelle mir jetzt so ein Kaninchen vor oder so eine kleine Maus, versuchen dann in der Zeit zu fliehen. Oder wenn alles versagt, kann diese Erstarrungsreaktion doch dabei helfen, weil dann ganz viele Endorphine ausgeschüttet werden, auch Schmerzen zu blockieren, ja. Und diese Reaktion haben wir quasi mit angenommen, wir Menschen. Und diese Dissoziation, die wird verortet, also die gehört zu dieser Freeze-Reaktion, dieses Erstarren, dass man quasi Emotionen weniger wahrnimmt, auch Schmerzen und so, weil auch das Körpergefühl ja sehr abgestumpft quasi ist, ja.
Und also ist es quasi posttraumatischer Stress oder also ist die Dissoziation, ist das der Stress oder ist das die Reaktion darauf?
Die Dissoziation ist eine Reaktion auf den Stress. Also auch Stress können wir auch auf einem Kontinuum betrachten. Wir sind manchmal belastet, haben Stress, dann kommt chronischer Stress und dann auch posttraumatischer Stress. Also das ist, wenn man eine Reihe von Ereignissen hat, wo man das System, also den Körper einfach kontinuierlich überfordert hat und der kann das dann irgendwie alles nicht mehr integrieren, verarbeiten und dann steckt man so fest zwischen einerseits wegrennen wollen, aber dann andererseits erstarren und ganz am Ende des Kontinuums wäre dann posttraumatische Belastungsstörung oder auch eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich glaube, wenn wir jetzt in dieser Folge darüber sprechen, dann vor allen Dingen geht es auch darum, dass manche Menschen vielleicht auch wirklich posttraumatischen Stress erlebt haben oder halt tatsächlich, wenn ihr das mal beobachtet, in Situationen, wo so fast panikartig Angst aufkommt, ja, da können auch so Dissoziationen auftauchen, dass man das Gefühl hat, boah, das fühlt sich irgendwie seltsam an, ich bin irgendwie so, ich stehe so ein bisschen neben mir, das geht auch schon in die Richtung.
Okay, also unser Körper ist schlau, der will uns schützen, der sagt, okay, das war jetzt zu viel Angst, zu viel Stress, zu viel Gefühl, wir machen jetzt, wie gesagt, Watte drum und so weiter und dann vermeiden wir die Emotion, aber ja unbewusst. Also es ist ja nicht so, dass wir denken, oh, ich vermeide jetzt mal die Emotion, dann geht's mir besser, ne?
Genau, und deshalb ist es ja so wichtig, darüber zu sprechen, dass wenn ihr das erkennt, dass da sowas auftritt, aber auch einfach als Signal, wenn der Körper dazu neigt, zu dissoziieren, so wie wir das eben beschrieben haben, dann seid ihr auch im Stress. Also das ist auch nochmal wieder ein Signal, hey, ihr befindet euch wahrscheinlich über eurem Toleranzfenster. Und wichtig auch ist zu sehen, Vermeidung ist natürlich nicht die beste Strategie. Kurzfristig kann das helfen, aber nicht langfristig. Denn sollte es irgendwelche belastenden Ereignisse gegeben haben, können wir sie ja in diesem Vermeidungsmodus nicht konfrontieren, bearbeiten. Und dann führt das dazu, dass quasi die Belastung aufrechterhalten wird für eine lange Zeit. Und es ist so, wenn wir halt uns immer in so eine Watte gepackt fühlen, irgendwie so distanziert, abgeschnitten, erleben wir ja auch die Gegenwart nicht richtig, so wie sie ist. Also wir sind nicht mehr richtig lernfähig in der Gegenwart und das kann auch dazu führen, dass man vielleicht auch risikoreicher lebt oder einfach ja positive Erfahrungen nicht mehr macht, korrigierende Erfahrungen nicht mehr macht.
Und jetzt ist ja Achtsamkeit, wir wollen ja achtsam damit umgehen, eigentlich das Gegenteil. Also der erste Schritt ist ja erstmal achtsam das Wahrnehmen. Ihr hört uns gerade zu, wir sitzen irgendwie in eurem Ohr gerade und ihr hört uns zu. Und das, was Mahjong da sagt, das arbeitet jetzt in euch. Und ihr überlegt, aha, kenne ich das, habe ich das? Ach du liebes Bisschen, das ist das vielleicht. Kann ja sein. Dann ist der erste Schritt, wie immer, das achtsam wahrzunehmen an dieser Stelle. Ohne es zu beurteilen, ohne zu sagen, oh nein, ich Idiot, habe ich nicht gewusst. Nein, woher denn? Und dann können wir da hingucken und sagen, Achtsamkeit ist ja sich gewahr sein, was um einen rum gerade ist. Und die Dissoziation ist ja genau das Gegenteil. Man ist sich ja eben genau nicht gewahr, was gerade ist, ne?
Genau, das merken wir ja auch schon an diesem Anfangskontinuum, was ja gar nicht pathologisch ist, eben dieses Tagträumen. Man ist ja gar nicht präsent. Und trotzdem ist es so, manchmal, also wenn wir über Achtsamkeit sprechen, sprechen wir ja auch oft über Diffusion, Diffusionstechniken oder dass wir uns darin üben, auch so ein bisschen so zu dezentrieren, also ein anderes Wort auch für Diffusion. Und manche Menschen, höre ich immer wieder, die kritisieren, die sagen so, ja, wenn du dich so sehr in dieser Beobachterrolle übst, dann nimmst du eigentlich doch gar nicht mehr die Emotionen richtig wahr, sondern man ist so die ganze Zeit so mega distanziert. Und deshalb wollte ich auch nochmal mit euch darüber sprechen, dass das Dissoziation, wie du schon richtig sagst, das ist an einem ganz anderen Ende von Achtsamkeit. Also das ist eben nicht achtsam sein. Und auch beim Dezentrieren oder Defusionieren, wir üben uns ja darin, die Gedanken, Gefühle und auch körperlichen Empfindungen nur als solche zu beobachten, bewusst zu beobachten, ohne sie halt zu verurteilen. Aber das heißt ja nicht, dass wir gar nicht mehr fühlen oder gar nicht mehr uns unserer Gedanken bewusst sind, sondern genau das. Wir sind uns denen sehr genau bewusst. Mhm. Aber manchmal ist da so eine komische Kritik, die natürlich irgendwie aus einem Missverständnis rausrührt und deshalb wollte ich mal damit aufräumen. Also das ist Defusion oder Beobachten in der Achtsamkeitssprache, in der Praxis heißt nicht, dass wir nicht mehr fühlen oder so, um Gottes Willen.
Nee, um Gottes Willen. Ja, wollte ich gerade sagen. Interessant, dass du diesen Gedanken noch, der wäre mir jetzt gar nicht gekommen. Aber gut, ich beschäftige mich auch schon seit ein paar Jahren mit dem Thema. Aber ja, gut, dass du es gesagt hast. Gut, da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, das gleichzusetzen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie Dissoziationen ausgelöst werden. Also durch Traumata, durch Trigger, durch monotone Tätigkeiten, hast du gesagt. Mhm. Das klingt aber dann eher nach starker Langeweile. Da wäre ich jetzt nicht auf das Wort Dissoziation gekommen, sondern eher auf das Wort Bore-out oder so.
Bore-out, das wird ja auch oft so im Arbeitskontext irgendwie verwendet, ne, wenn wir arbeiten und so, aber monotone Tätigkeit, wirklich so Autofahren zum Beispiel, ne? Also wir fahren irgendwie so, machen etwas oder machen etwas Repetitives oder so, mhm, und dann kann das in dieses, ne, dann wandert man halt irgendwie mit den Gedanken, schweift dann irgendwie so ab, irgendwie so.
Aber das ist genau, ja, vielleicht auch manchmal, wenn, ne, wenn es auf dem Kontinuum, sage ich mal, auf der einen völlig ungefährlichen Seite ist, ist das ja manchmal auch ganz schön, oder?
Ja, ich finde Tagträumen, ich mag das auch. Also ich bin da nicht so, dass ich die ganze Zeit auf dem Meditationskissen bin und denke so, ich bin immer gegenwärtig, sondern manchmal träume ich auch gerne, ja.
Aber bleiben wir tatsächlich mal auf der Seite des Kontinuums, wo es dann eben nicht so angenehm ist. Weil gegen Tagträumen muss man sich jetzt, glaube ich, nicht groß wehren, wenn es eben nicht pathologisch wird. Und wie kann ich, wenn ich jetzt also merke, okay, ich dissoziiere tatsächlich manchmal in meinem Alltag, was mache ich dann jetzt mit diesem Wissen?
Ja, da gibt es so richtig coole, wir nennen das antidissoziative Strategien. Und die alle haben zum Ziel, dass wir wieder in den gegenwärtigen Moment zurückkommen, uns fokussieren. Also im Grunde genommen sind das einfach sehr intensive Achtsamkeitsübungen, würde ich sagen. Aber auch da gibt es eher leichte bis wirklich sehr starke, die einen dann aufrütteln. Also das fängt schon mal damit an, dass wir versuchen, so eine aufrechte Körperhaltung, eine sehr bewusste Körperhaltung einzunehmen. Weil oft ist es so, wenn man dissoziiert, dann sackt man vielleicht so ein und ist wirklich weg, ne? Die Augen öffnen, wirklich in Kontakt gehen mit dem Gegenüber, mit der Umwelt. Oft hilft auch Bewegung, also strammes Spazierengehen oder auch einen Ball oder Flummi gegen die Wand werfen. Damit man schön in Interaktion ist, also wenn man Flummi schon mal, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Flummi in der Hand hattest, ich habe das im Therapieraum ganz oft und verteilt es an die Patientinnen, das ist ja super schnell, man muss ja schnell reagieren.
So einen
reagieren.
Großen oder so einen kleinen?
Ich habe die kleinen, ja.
Okay, die sind noch fieser als die großen.
Ja, ja, genau. Dann geht's halt da schnell, da kann man gar nicht wegträumen, sondern man muss schnell reagieren und das kann einen rausholen aus der Dissoziation. Auch Hampelmänner, ne? Bodenkontakt, also wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, zwischendurch auch mal aufstehen, frische Luft, kalte Luft und dann halt auch sehr starke körperliche Reize, die einen wieder in die Gegenwart holen. Also das kann zum Beispiel sein, ein Coolpack oder ein Pack Erbsen, was in der Gefriertruhe ist und dann sich auf den Nacken legen oder sehr kaltes Wasser die Unterarme runterlaufen lassen. Ammoniakampullen hatte ich, glaube ich, auch schon einmal in der Folge erzählt.
Ja, 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 das kommt mir sehr bekannt vor. Dieses Zurück in die Gegenwart, dieser Geruch, der so stark ist, dass man gar nicht kann, als zu denken, oh, okay, ich bin hier, ich bin hier.
Ja, aber es funktioniert halt immer und das Schöne an diesen Fertigkeiten ist, ja, an diesen Strategien ist, sie sind nicht schädlich, ja, also die sind sehr stark, aber du tust dir damit nicht weh, genauso zum Beispiel Chili irgendwie darauf zu kauen oder auf einer Zitrone oder diese Center-Shocks, kennst du die?
Ja. Da ist man auch im Moment.
Genau, ja. Ne? Und sollte es wirklich so sein, dass eine Belastung aus der Vergangenheit einen da so getriggert hat, dann ist es wichtig, diese Verankerung durchzuführen und dann führen wir sogenannte Diskriminierungsübungen mit den Patienten zum Beispiel durch. Also da geht es immer wieder zu prüfen, was ist heute und was war früher. Dann stellen wir so Fragen, wie alt bist du heute, wie alt warst du früher, was war das für ein Tag, was ist heute für ein Datum, damit das Gehirn so lernt, hey, ich bin nicht mehr in der Vergangenheit, sondern ich bin im Hier und Jetzt. Und dann sind es diese ganz einfachen Orientierungsfragen, die aber helfen können, dass man wieder zurückkehrt.
Oh, okay. Und dann hast du noch die 5-4-3-2-1-Übung. Was macht die? Wie geht die?
Die 5-4-3-2-1-Übung funktioniert auch fast immer. Also das ist eine Übung, wo wir unsere Sinneskanäle einsetzen. Da sollen wir am Anfang 5 Dinge nennen, die wir im Raum sehen. Magst du vielleicht? 5 Dinge, die du einfach siehst?
Die ich sehe. Naja, gut. Ich
die du siehst einem, irgendwas.
Die, ich bin ja im Radiostudio. Ich sehe eine sehr große Uhr. Ich sehe ein Mikrofon. Ich sehe ein Telefon. Ich sehe so einen Ständer, wo man immer so Skripte ablegen kann. Und ansonsten steht hier noch ein Sofa. Und
super. Schon 5 Dinge hast du. Gut, perfekt, danke. Genau. Also 5 Dinge, die man sieht. Und dann 5 Dinge, die man hören würde. Und dann 5 Dinge, die man fühlen würde. Aber nicht emotional, sondern mit dem Tastsinn quasi. Ja? Okay. Und da macht man das mit 4 Dingen, mit 3, mit zwei und dann mit einer Sache. Und instantly ist man sofort im Moment. Also das funktioniert immer.
Ja, weil man muss sich ja Gedanken darüber machen. Was ist hier? Was fühle ich?
Genau.
Was höre ich? Okay, ich höre nichts, weil ich bin im Radiostudio.
Ja.
Ah, okay, super. Ja, das ist quasi wie so ein Schritt-für-Schritt-Programm zurück ins Jetzt.
Genau, und das ist sehr leicht zu merken und man kann das ja überall machen und man kann das auch machen, ohne dass man jetzt zum Beispiel an einer Ammoniakampulle irgendwie riecht oder so. Wobei, wenn es sehr stark ist, dann sollte man einfach ins Bad gehen und das auch machen mit der Ammoniakampulle. Aber 5, 4, 3, 2, 1, das kann man ja auch im Bus machen oder so. Und dann merkt man, danach geht die Anspannung schon runter.
Dann die nächste Übung, die du mitgebracht hast, interessiert mich auch sehr. Stresssignale des Körpers verstehen, weil ich habe öfter mal so auch so Anrufe von meinem Körper, der sagt, Jana, du hast jetzt ein bisschen viel Stress. Und dann weiß ich immer nicht, ja und dann? Und jetzt?
Ja, genau. Die Stresssignale des Körpers, die sind ja von Mensch zu Mensch einfach auch unterschiedlich. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass wir so eine Stressampel dann aufbauen, ne? Also wie geht's meinem Körper, wenn ich im grünen Bereich bin? Also da könnt ihr euch so eine Tabelle aufmalen mit so einer Ampel nebendran. Und dann mit 1, 2, 3, 4, 5 Spalten. Also einmal der Körper. Welche Körpersignale gibt es, wenn ihr euch sehr, sehr gut fühlt im grünen Bereich? Welche Gedanken denkt ihr in der Regel im grünen Bereich? Welche Gefühle sind so da? Und welche Verhaltensweisen? Und das Gleiche macht ihr dann mit dem gelben Bereich und mit dem roten Bereich und in der letzten Spalte, was euch hilft. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also bei manchen, wenn sie im gelben Bereich sind, hilft es, eine Runde spazieren zu gehen. Andere brauchen Sport. Ja, aber es ist wichtig, das einfach mal aufzuschreiben. Denn in Notfallsituationen wissen wir ja nicht. Also wir können schlecht Dinge benennen, können uns auch schlecht erinnern. Wenn wir einfach auf diese magische Tabelle gucken können, dann wissen wir, was zu tun ist. Und wir können es vor allen Dingen erkennen.
Aber ist bei Verhalten gemeint, das so verhalte ich mich, wenn die Stresssituation kommt, oder so verhalte ich mich gegen die Stresssituation?
So verhalte ich mich, wenn die Stresssituation da ist. Und bei Hilfe wäre dann quasi, was für ein Hilfeverhalten. Weil ich sag auch mal so ein Spoiler, ne? Vielen fällt der gelbe Bereich ganz schön schwer. Also wir tendieren dazu zu merken, okay, roter Bereich, da geht nichts mehr. Wir liegen vielleicht nur noch auf der Couch oder so. Aber viele merken gar nicht, hey, wann ist dieser Übergang? Weil wir wollen natürlich gar nicht in diesen roten Bereich erst eintreten, sondern schon im gelben Bereich, damit wir gegensteuern können. Und beim Verhalten, ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen, da gibt es zum Beispiel, dass man sich oft verspätet vielleicht oder sehr abgehetzt irgendwie ist oder auch, also bei mir, wenn ich gestresst bin und im gelben Bereich bin, dann fange ich an, so ein bisschen clumsy zu werden. Also mir fallen dann Dinge runter oder so. Dann merke ich, da war ich ein bisschen zu schnell oder auch habe nicht gut für mich gesorgt. Und das dann zu wissen, so okay, hier fallen ein paar Sachen runter, dann langsamer machen und dann hilft mir zum Beispiel eine Gehmeditation oder ein Spaziergang, einen Tee trinken. Das würde in meiner Tabelle stehen.
Und dann sind ja auch noch so, ich sag mal, ganz simple Parameter oft schuld daran, wenn es uns nicht gut geht. Also sei es Stress oder eben der Stress, der dann, wie in unserem Fall, weil wir über Dissoziation sprechen, der dieser Dissoziation vorausgeht. Ne? Und das ist, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und ja, es könnte sein, dass ihr jetzt gähnt und sagt, Mayung und Jane, weiß ich doch, aber trotzdem passiert es ja immer wieder. Da können wir über Schlaf, Ernährung und Trinken reden.
Ja, unbedingt. Und also Ernährung, ne, wenn wir uns unregelmäßig ernähren, ist das ein ganz starker Stressor für unseren Körper. Aber die Trinkmenge, das ist wirklich, das zeigen auch Forschungsarbeiten, die korreliert wirklich damit, dass die Dissoziationsschwelle wirklich sinkt. Also wenn wir Patienten haben, die stark dissoziieren und wir fragen, übrigens, wie viel trinken sie, dann trinken die wirklich so wenig. Und das ist etwas, wo wir schnell eine Änderung bewirken können. Also dass man langsam wieder auf mindestens 1,5 Liter kommt. Und besser sind es 2 bis 3 Liter. Also das ist wirklich auch bewiesen, dass zu wenig Trinken Dissoziation sogar fördern kann.
Und zu wenig Schlaf auch.
Ja, zu wenig Schlaf auch. Das ist auch oft so, wenn man halt sehr gestresst ist, dann grübelt man vielleicht auch viel vor dem Einschlafen, ist sehr angespannt. Und da hilft natürlich Achtsamkeitsmeditationen helfen natürlich im Umgang mit Grübeln, aber auch Anspannungsreduktion, andere Entspannungsübungen wie progressive Muskelrelaxation, autogenes Training. All das kann helfen oder auch ein Zu-Bett-Geh-Ritual sich irgendwie so zu überlegen.
das nicht daraus besteht, Reels bei Instagram zu gucken im Bett und dann das Telefon neben sich hinzulegen. Ich sage das natürlich absolut selbstironisch, weil ich das manchmal mache und weiß, dass das nicht gut und nicht gesund ist. Und dann ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich lese jetzt auch gerade wieder ein Buch, da geht es um unser Gehirn und was wir für unsere Gehirngesundheit allgemein tun können. Da passt das ganz gut, weil wir uns immer weniger bewegen. Die westliche Gesellschaft, irgendwann werden wir hier in Deutschland in der absoluten Bewegungslosigkeit verharren, wenn diese Zahlen so weitergehen. Das ist wirklich krass.
Ja, ja. Und wir merken es ja ganz oft nicht, dass wir uns bewegt haben. Deshalb manchmal diese Uhren, diese Fitness-Tracker, man kann das auch so einstellen, dass die dann so irgendwann vibrieren und dann sagen, ja, steh mal auf oder so, weil man es echt einfach vergisst.
Ja. Ja, absolut. Also sitzende Tätigkeit, zack, saß man irgendwie 8 Stunden und ist vielleicht einmal zum Kühlschrank gegangen oder zur Kaffeemaschine. Also sei es auch nur eine ganz kleine Bewegungseinheit. Hüpfen, wir hatten ja eben schon den Hampelmann. Außerdem kann es natürlich zu Dissoziation führen, wenn wir viele Konflikte in unserem Leben haben, ne?
Ja, wir vergessen das auch manchmal, dass natürlich diese ganzen Stressherde, insbesondere diese interpersonellen Konflikte, sehr, sehr belastend sind. Und deshalb kann es wirklich hilfreich sein, mal durchzugucken, wo habe ich ungelöste Konflikte, die mich auch unbewusst sehr stören und mich stressen, dass man da in die Problemlösung reingeht.
Und da wollen wir natürlich zu inspirieren, auch wieder mit dieser Folge eben. Und natürlich körperliche Erkrankungen, die sorgen ja auch für Stress und senken das Immunsystem.
Ja, genau. Das sind alles Verwundbarkeitsfaktoren, so nennen wir das, die quasi das Risiko für Dissoziation noch erhöhen können. Habt einfach einen Blick da drauf. Auch ein geschwächtes Immunsystem, was dauerhaft geschwächt ist. Das können manchmal so, man denkt dann nicht so, oh, ich habe ein geschwächtes Immunsystem. Aber wenn ja häufigere Erkältungen auftreten, immer mal wieder eine Blasenentzündung oder so, lasst euch einfach durchchecken. Auch wenn ihr jung seid, lasst euch durchchecken.
Und du bist ja Verhaltenstherapeutin. Das heißt, du arbeitest ja an Dissoziation, indem du Verhaltensänderungen quasi mit deinen Patienten und Patientinnen einübst. Und die sollen die dann implementieren in ihrem Alltag, oder?
Genau das. Also würde ich machen zum Beispiel bei der Ernährung oder auch beim Schlaf. Das ist ja auch ein Verhalten. Klassischerweise arbeiten wir als Verhaltenstherapeuten immer so damit, dass wir den PatientInnen Protokolle mitgeben, dass die erstmal einfach aufschreiben, wie ihr Alltag aussieht. Und dann, wenn sie das dann mitgebracht haben, sehen wir ganz oft, ja, unregelmäßig gegessen, zu wenig getrunken, zu wenig geschlafen oder hier und da Stress. Und dann würden wir gucken, was sind denn wirklich die Auslöser, was liegt dem zugrunde? Und dann würden wir das verändern mit Alternativen Verhaltensweisen und wir gucken auch oft nach Belohnungen, ne, wenn sie das Verhalten dann geschafft haben, ne, wie können sie sich belohnen, möglichst schnell und ja, so ganz vereinfacht läuft dann quasi eine Therapie ab.
Sehr gut und wir inspirieren euch an dieser Stelle nur, wir sind keine Therapie, wir sind auch kein Ersatz für eine Therapie, auch wenn Mai Hörn Verhaltenstherapeutin ist. Wie gesagt, hier ist sie als Podcasterin quasi in ihrer Funktion als Podcast-Host, die Inspiration gibt und natürlich eben ihre Übungen teilt und ihr Wissen teilt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich natürlich, wie immer, auch weil du uns eine sehr kreative Übung jedes Mal bastelst und mitbringst. Was ist es denn heute?
Ich habe jetzt die 5-4-3-2-1 Übung so ein bisschen modifiziert für unsere Podcast-Hörenden. Ja.
Sehr gut. Dann wünsche ich euch ganz viel Erholung mit dieser Übung und wie immer bedanke ich mich bei euch, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt und nicht mit irgendwas anderem, wie zum Beispiel im Bett Instagram Reels gucken. Entschuldigung. Also, dann sage ich und Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine angeleitete Übung, in der du deine Sinne auf das Hier und Jetzt richten kannst. Suche dir für diese Übung einen Ort, an dem du ungestört bist. In der Übung werden wir mit Hilfe deiner Augen, deiner Ohren und deinem Tastsinn in Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment kommen. Diese Übung hilft dir, dich im Hier und Jetzt zu verankern und heißt 5-4-3-2-1 Übung. Wir beginnen mit deinem Sehsinn. Schau dich mal um und benenne 5 Dinge, die du jetzt sehen kannst, entweder laut oder in deinem Kopf. Egal was, einfach die ersten 5 Dinge, die du jetzt siehst. Und nun widmen wir uns deinem Hörsinn. Nenne 5 Dinge, die du hören kannst. Falls du für diese Übung Kopfhörer aufhast, kannst du sie auch kurz abnehmen. Oder falls du im Hintergrund Musik hörst, kannst du einzelne Töne benennen. Und nun richte deine Aufmerksamkeit auf deine Hände und deinen Tastsinn. Nenne nun 5 Dinge, die du mit deinen Händen fühlen kannst. Vielleicht ist es die Sitzunterlage, deine Kleidung oder der Boden. Wir kehren zum Sehsinn zurück. Nenne nun 4 rote Dinge, die du siehst. Schau dich ruhig in Ruhe um. Und richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Ohren. Benenne 4 Geräusche, die du hören kannst. Die Geräusche dürfen sich auch wiederholen, wenn du nicht mehr hören kannst. Welche 4 Empfindungen kannst du mit deinem Tastsinn benennen? Super. Wir gehen nochmal zurück zum Sehen. Nenne nun 3 Dinge, die du sehen kannst. Und nun 3 Dinge, die du hören kannst. Und zum Abschluss nochmal 3 Dinge, die du fühlen kannst mit deinen Händen. Und das Ganze machen wir nun weiter mit 2. Nenne 2 runde Objekte, die du sehen kannst. Welche 2 Geräusche kannst du jetzt hören? Und benenne 2 Empfindungen, die du jetzt in diesem Moment über deinen Tastsinn fühlen kannst. Und nun die letzte Runde. Nenne ein letztes Objekt, das du sehen kannst. Und nenne noch einmal ein Geräusch, das du hören kannst. Und zuletzt eine Sache, die du fühlen kannst. Super, du hast es geschafft. Diese Übung kannst du auch im Alltag immer wieder machen, um dich in den gegenwärtigen Moment zu verankern und zu orientieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.